Ja, genau. Nach Ehe ihr ihn bittet. Es gibt ja den Vers, wo Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. Ist mir ein bisschen unangenehm, aber ja, muss das gleich bekennen. Das hat mir jahrelang eigentlich wie ein bisschen Sand in mein Getriebe, in mein Gebetsgetriebe hineingebracht. Wenn er ja eh schon alles weiss, was soll es denn noch mit dem Bitten? Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Und ich habe noch so einen in dem Sinne speziellen Hintergrund. Ich habe ja Maschinenmech gelernt. Das Mechaniker, Zili hat damit früher gemeint, dass ich der, der Sachen flickt, kann er auch. Aber Maschinenmech, der bearbeitet Metall. Also alles, was Metall ist, der Stuhl, wo du drauf hockst und so weiter. Ohne Maschinenmech gibt es das alles nicht. Maschinenmech tut wirklich das Metall bearbeiten und so. Und ich habe lange das Vorrecht gehabt, in einer Versuchswerkstatt zu arbeiten, habe auch im Werkzeugbau geschafft. Das ist genial. Natürlich, ja, das ist so ein bisschen Crème de la Crème, wenn man dort drin darf. Ich habe aber auch eine Zeit lang in der Produktion, und das ist wie eine andere Welt. Die Produktion, dort müssen Späne fliegen. Und wenn du, sagen wir mal, eine Serie hast von 10'000 Stück und du kannst eine Sekunde einsparen pro Stück, sind das immerhin schon etwa 2,5 Stunden, wo du weniger lang dran bist. Wenn du eine Minute kannst einsparen, dann hast du praktisch einen Monat eingespart in dieser Serie. Also du solltest keine Zeit verschwenden. Du musst eben Werkzeugbau und so weiter, das sind Einzeldinge, da kann man sich Zeit nehmen, aber in der Produktion, da musst du effizient sein. Und beten, wenn es eh schon weiss, wieso soll ich dann Zeit verschwenden? Ja, das ist so ein bisschen nur ein Zusammenhang, der bei mir vielleicht noch ein bisschen speziell ist. Ja, man könnte jetzt einwenden, bei dieser Thematik, ja, warum dann eigentlich beten? Man könnte sagen, man hat Christen befragt, warum betet ihr? Und dann ist so genannt worden, was das für Gründe sind. Und natürlich ist wegen Gebetserhörungen. Aber interessanterweise steht das eben nicht zoberst. Sondern zoberst steht, warum Menschen oder Christen beten. Man kommt zur Ruhe. Man kann Sorgen und Lasten ablegen. Man kann Stärkung erfahren. Oder, und das finde ich auch noch Lebensqualität, eine realistischere Selbsteinschätzung. Also man merkt, man kann sich nicht überschätzen. Weil je mehr man sich überschätzt, desto mehr Enttäuschung hast du auch oder machst Zeugs, das nicht gut ist. Oder ich merke für mich auch, Dankbarkeit ist auch ein Grund, wo ich merke, Dankbarkeit ist auch Lebensqualität. Undankbare Menschen, ich will nie so einer sein. Ich will ein Dankbarer sein. Du hast eine andere Lebensqualität, wenn du dankbar bist. Und im Gebet hilft mir das immer wieder, wenn ich merke, wow, beten ist gut. Ja gut, das ist aber die Antwort noch nicht auf die Frage. Aber man könnte noch dazu auch noch erwähnen, jemand hat einmal etwa 1200 Studien gesichtet, also durchgesucht, was Beten eigentlich bringt. Und unter anderem hat man herausgefunden, Menschen, die beten, die sind in der Regel gesünder. Einfach statistisch gesehen, im Einzelfall ist es wieder anders, aber statistisch gesehen, Menschen, die beten, sind gesünder. Menschen, die beten, sind zufriedener. Und Menschen, die betet haben, ein paar Jahre länger zum Leben. Das ist mehrfach quasi beleidigt worden. Ich habe auch schon gehört, eben Menschen, die beten können, wenn sie eine Diagnose Krebs bekommen. Die Zeit von der Diagnose bis zum Tod sei bei Menschen, die beten, praktisch doppelt so lang. Also, ja, warum beten? Nicht schlecht, oder? Das ist cool, das motiviert auch. Aber beantwortet die Frage noch nicht. Beten, wenn Gott eh schon weiss, was wir denken oder was wir wollen. Eben, denn euer Vater weiss, was ihr braucht, noch ehe ihr betet. Das hat mich immer ein bisschen beschäftigt, aber ich bin dem nie so einfach ganz auf den Grund, weil ich auch nicht gewusst habe, wo suchen. Und irgendwann hatte ich einen Impuls letztens und dachte, ich gehe mal ganz am Anfang in die Bibel schauen, wo fängt es eigentlich an mit dem Beten. Also gehen wir mal zurück, ganz am Anfang auf die erste Seite von der Bibel, wo es heisst, Gott sprach, es werde Licht. Also im Vers 3 geht es steil los und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen, ein erster Tag. Wie merkt es erst, wo mal auffällt, Gott ist ein Gott, der schwätzt. Er redet. Jetzt merke ich gerade, ich bin auf Schweizerdeutsch. Vielleicht stell ich um, für wenn Menschen es hören möchten, die der schweizerdeutschen Sprache nicht ganz mächtig sind. Also Gott ist ein sprechender, redender Gott. Gott sprach. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da merken wir irgendwie, dass, wer sagt das? Das sagt nicht Gott, sondern da ist irgendein Kommentator da dabei, der das dann feststellt. Gott muss das empfunden haben, dass das Licht gut war. Und Gott, also, oder man kann auch sagen, Gott will es mindestens mitgeteilt haben, dass er das cool fand. Er wollte das mitgeteilt haben. Und eben Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Gott benennt also diese beiden Zustände und gibt denen Namen. Und das ist uns nicht so bewusst, wie viel die Sprachfähigkeit unseres Menschseins ausmacht. Wenn jemand taubstumm geboren wird, da habe ich auch mal in einer Predigt ein Beispiel einer Amerikanerin genommen, die das so erlebt hatte und die galt anfänglich als also auch psychisch irgendwie nicht entwicklungsfähig. Und sie fand dann eine Person, die sie zu kommunizieren lernte. Also die hören nichts und sehen nichts. Taubstumm. Also eben, wenn man nicht hört, kann man die Sprache nicht lernen. Und du kannst nicht so Mensch werden, wie du könntest, wenn du reden kannst. Wenn du nicht Tag und Nacht, wenn du nichts benennen kannst, dann verkümmerst du als Mensch. Also das Reden macht ganz eine Menge aus. Das Reden macht irgendwie uns erst richtig zu Menschen, besonders auch im Vergleich zur Tierwelt. Gott ist ein Gott, der spricht. Und ja, es ist aber immer noch nicht ein Gespräch. Wir sehen hier nur einen Gott, der spricht. Aber es ist interessant, wenn es so festgehalten ist, er will, dass man das weiß, dass er spricht, und er will auch, dass wir wissen, was er spricht, dass wir das verstehen. Gott ist also ein sprechender Gott. Gott ist ein mitteilender Gott. Er will gehört, verstanden werden. Er will mitteilen, was er denkt und was er fühlt. Und wir werden noch davon später noch hören, eben, dass Gott uns Menschen nach seinem Bild ihm ähnlich geschaffen hat. So sind auch wir Menschen sprechende Wesen. Ein Mensch, ja, eben das habe ich jetzt schon gesagt, die Sprache macht uns aus. Wir sind aber nicht nur auch sprechende Wesen, sondern wir haben auch das Bedürfnis, uns mitzuteilen. Ein Mensch in Einzelhaft, der kann durchdrehen. Wenn du tagelang mit niemandem reden kannst, das macht dich fertig. Ja, wenn man so das darüber nachdenkt, ist mir so durch den Kopf gegangen, ein alttestamentlicher Theologe wurde mal gefragt, braucht es überhaupt das Alte Testament? Und das ist so quasi wie wenn man einem Metzger sagt, braucht es überhaupt Fleisch? Das stellt seine ganze Existenz, alles wofür er steht, in Frage. Wenn man einen Alttestamentler fragt, braucht es das Alte Testament? All die Jahre, die er da studiert hat, steht dann in Frage. Und er war so etwas verdattert. Und eines, was er so spontan sagte, ist, wir wüssten nichts über Gott und wir wüssten nichts über uns Menschen, über unser Wesen. Ja, interessant. Also das sind so ganz fundamentale Dinge, die wir lernen können. Wenn wir das nicht hätten, wir wüssten nichts darüber, was das mit dem Sprechen auf sich hat. Und Gott hat, bis jetzt hat er noch nicht zu uns Menschen gesprochen im direkten Sinne, aber es zeigt, er will sich mitteilen und hat uns ein Wort, ein Dokument, ein schriftliches Dokument geschenkt, eigentlich, das die gesamte Menschheitsgeschichte begleitet. Es ist eine Quelle auch für uns, jetzt nach Tausenden von Jahren. Das Dokument ist erhalten geblieben, in sehr hoher Qualität. Es gibt so die Menschen, die da denken, es sei so viel mal übersetzt, deshalb wissen wir gar nicht mehr, was am Anfang wirklich war. Das ist Quatsch, das ist sehr, sehr exakt übersetzt. Konnte man wissenschaftlich ganz eindeutig belegen. Es ist genial, dass wir dieses Wort haben, das uns solche Dinge, wichtigen Dinge mitteilt. Ja, auf jeden Fall, es geht dann durch die Schöpfungstage hindurch immer wieder Gott, der spricht. Und dann heißt es dann eben speziell im Vers 26, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, also unser Bild uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Ich habe kürzlich einen Vortrag auch von einem alttestamentlichen Theologen gehört. Da habe ich dann gemerkt, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Ich habe immer gedacht, das ist ein Beleg eben für die Dreifaltigkeit von Gott. Es ist ja im Schöpfungsbericht, am Anfang heißt es auch vom Geist Gottes, der über der Schöpfung schwebte und dann spricht Gott, also der Geist von Gott und so. Der dritte Person fällt irgendwie noch, die bringt dann der Johannes rein in seinen Prolog. Aber der Theologe hat dann gesagt, es könnte aber auch von einem himmlischen Thronrat sprechen. Es gibt eine Anzahl Stellen, die irgendwie so von einem himmlischen Thronrat, von himmlischen Wesen, die da mit dabei sind. Wie auch immer, lassen wir es mal so stehen. Aber wir merken, Gott ist ein Gemeinschaftswesen. Er ist nicht der einsame, Mönch. Nein, es gibt doch noch. Einsiedler, ja, es gibt doch irgendeine einsame, ja, ist ja egal. Einfach, er ist nicht der, und der dann handelt, und dann sieht man einfach, ah, er hat wieder mal was gemacht, und er spricht. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Er bespricht sich gerne mit anderen oder spricht gerne mit anderen Dinge ab. Er spricht auch gerne mit uns Menschen. Ja, und das ist da noch, oh, Vers. Oh, das kommt jetzt erst noch. Vers 27, ja, das ist jetzt halt kleinere Schrift, einfach wie Gott, zuerst sagt Gott, lasst uns machen, und dann heißt, und Gott machte. Gott erschuf den Menschen als sein Bild und so weiter. Und auch er schuf den Menschen männlich und weiblich. Halleluja. Bin so froh, dass es nicht nur Männer auf dieser Erde gibt. Wir sehen die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln, empfinden Dinge verschieden, und das macht es ja auch spannend. Also in alle. Und das drückt auch etwas vom Wesen Gottes aus. Er ist vielfältig, er ist ein spannender Gott. Was habe ich jetzt da dazu noch? Ja, genau. Also Gott will uns orientieren und informieren, wer wir sind, wozu wir da sind. Er will, dass wir das wissen. Gott informiert uns. Wenn wie diese Verse nicht hätten, dann könnte man, ja, da kann man ja denken, was man will, aber eine Denkweise sagt auch, wir sind einfach höher entwickelte Tiere. Und man kann sagen, es gibt es manchmal, dass Menschen sich wie Tiere benehmen oder noch schlimmer. Aber wer das gehört und verstanden hat, begreift etwas von der Würde und Ehre, die Gott auf uns Menschen gelegt hat. Das wüssten wir nicht ohne diese Stelle. Wir finden noch weitere Echos dann durch die Bibel hindurch, aber das ist das Fundament, das über dich und mich gewaltig viel aussagt. Eben sonst bist du einfach ein weiterentwickelter Affe. Und dann gibt es auch keine Ethik, was richtig oder falsch ist. Das, ja. Und das ist so eine andere Qualität. Okay, jetzt ist aber immer noch kein Gespräch. Wir hören einfach Gott am Reden. Und da bin ich dann weitergegangen. Und im Kapitel 2, also einmal spricht ja im Kapitel 1 Gott schon mal zum Menschen. Und im Kapitel 2 ist er noch einmal zum Menschen, von allen Bäumen darfst du essen und von einem nicht und so weiter. Wir lassen das mal so stehen. Und dann im Vers 2, Vers 18 heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm ebenbürtig ist. Da ist mir aufgefallen, es geht dem nicht voraus, dass dem Menschen was gefehlt hätte. Wir lesen auch nichts davon, dass der Mensch gesagt hat, Gott, bitte schaff mir noch eine Frau. Der hat ja gar keine Vorstellung, was ihm fehlen könnte oder was ihm noch gut tun würde. War ja mal einfach so geschaffen. Und da habe ich plötzlich gemerkt, hier könnte der Vers wieder passen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. wow. Gar nicht gewusst, dass mir es fehlt. Aber jetzt, wo ich es habe, möchte ich nichts mehr missen, oder? Gott versorgt uns manchmal auch über unser Bitten und Verstehen. Da ist mir dann dieser Vers aus dem Epheserbrief in den Sinn gekommen: Dem aber, der gemäß der Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Ihm sei die Herrlichkeit, dann gibt es dann ein Lob. Also Gott kann über das hinaus Dinge tun, was wir uns, also was unsere Vorstellungen und unser Wissen natürlich dann übersteigt. Und dann hören wir das erste Mal den Menschen sprechen. Der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Die Frau soll sie genannt werden, denn vom Mann ist sie genommen. Könnte man auch noch viel dazu sagen, aber einfach der Mensch redet jetzt und er redet, was er jetzt gerade so fühlt. Eine Riesenfreude und eine Dankbarkeit. Zuerst hatte Gott ja Tiere zum Menschen gesagt, ja, Tiere, die können dir ein Gegenüber sein. Aber es wurde nichts gefunden, was wirklich irgendwie, ich meine, wenn können wir sagen, ja, wenn Gott was schafft, dann fehlt doch nichts. Aber ich denke, wenn Gott schafft, er findet immer noch Ideen zum noch optimieren oder noch verbessern, also das Herrliche noch herrlicher zu machen. So ist unser Gott. Also das Erste, wo wir den Menschen reden hören, da freut er sich und drückt seine Dankbarkeit aus. Eben Tiere können uns Menschen ja auch viel bedeuten. Aber mit Tieren kannst du keine Projekte entwickeln. Oder im gemeinsamen Gespräch kann man nur sehr rudimentäre Gefühle austauschen. Oder man kann mit einem Tier kein Handyfoto teilen. Wie es mir diese Woche passiert ist. Da hat mir ein lieber Bruder, Alec, ein Foto gesandt. Er war in Stäfa im Wald unterwegs und plötzlich sah er dieses Tier und so ein schönes Bild. Hat mich so gefreut. Das kannst du einem Hund nicht zeigen. Da bleibst du alleine. Wer? Aha, ja, okay. Es löst etwas anderes aus. Aber du kannst deine Freude nicht teilen mit deinem Tier. Das kannst du nur mit einem anderen Menschen. Ja. Ja, und jetzt sind wir aber noch nicht ganz dort. Was sagt jetzt die Bibel über die Frage, bringt das Beten, er weiß es ja und so weiter schon im Voraus. Es kommt ja dann das dritte Kapitel. Und es ist ja, da wurde dann richtig spannend. Eigentlich ist ja das dritte Kapitel die Geschichte vom Sündenfall, wo der Mensch das Vertrauen zu seinem Schöpfer gebrochen hat. Ja, wir wissen, der Mensch hat dann von der Frucht gegessen, die Gott dem Menschen ersparen wollte. Es ist nicht, er hätte sie ihm nicht gönnen mögen, sondern er wollte die Erfahrung des Bösen dem Menschen ersparen. Und der Mensch wollte da rein. Und sie verstecken sich vor Gott und gehen in Deckung, als Gott kommt. Aber da kommt zunächst eben dieser so schöne Satz, und sie hörten die Schritte des Herrn Gottes, wie er beim Abendwind im Garten wandelte. Wo wir merken, Gott sucht das Gespräch, den Austausch. Er möchte mit uns Menschen Zeit verbringen. Und eigentlich kann man sagen, Gebet ist Freundschaft mit Gott. Ich hatte während einer Phase in meiner Dienstzeit als Pastor, das habe ich niemandem gesagt, hatte ich eine Zeit von etwa 2 Jahren, in der ich nicht mehr regelmäßig gebetet hatte. Das darf man nicht als Pastor. Darum habe ich es auch niemandem gesagt. Ich musste feststellen, dass ich mich so in eine falsche Gebetshaltung drängen gelassen hatte. Ich praktizierte das Beten nur noch als Pflichtleistung. Als guter Christ verbringt man viel Zeit im Gebet. Und ich, in den ersten Jahren, als ich Jesus kennengelernt hatte, da war ich ein radikaler Christ oder ein eher radikaler. Es gibt noch radikalere, aber ich wollte weitergehen wie die normalen Christen. Und ich betete viel, weil ich meinte, damit bei Gott Punkte sammeln zu können und um mich gegenüber meinen Mitchristen als überlegen zu wissen. Wenn man mir das so einfach gesagt hätte, hätte ich gesagt, freche sich. Wie willst du das wissen? Geht dich gar nichts an. Aber es brauchte seine Zeit, bis mir das klar geworden war. Und als Jesus mir das langsam aufdeckte, die Therapie dauerte etwa 2 Jahre, weil ich gemerkt habe, ich muss aus dieser Schiene raus. Einfach mal. Ich habe nicht mehr gebetet, aber nicht mehr die regelmäßigen Zeiten. Einfach mal stillgelegt. Ich wollte wieder zurückkommen, wo das Beten wieder gewollt war, weil ich Lust dazu hatte. Gebet ist Freundschaft mit Gott und es gibt keine Cumulus- oder Supercard-Punkte bei Gott zu holen. Jetzt aber das Entscheidende zur ursprünglichen Frage. Eben Adam und Eva haben es ja eben gerade versifft, haben das Vertrauen gebrochen, sie verstecken sich. Da kommt Gott und ruft, wo bist du? Ich finde das so schön. Man könnte sagen, Gott sieht alles. Er muss nicht fragen, wo bist du? Ich weiß genau, wo du bist. Wo bist du? Und die Antwort war, ich habe deine Schritte gehört im Garten. Finde ich auch so schön. Gott überfällt nicht hinterrücks aus dem Hintergrund. Hier bin ich. Sondern er gibt den Menschen die Chance, sich zu verstecken. Man hört ihn, genau, habe deine Schritte gehört im Garten. Und dann sagt er, ich geriet in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich. Ist wenigstens hier noch ehrlich. Und Gott merkt, hoppla, jetzt ist etwas passiert. Eben, Gott hätte auch auftauchen können und sagen, hey, ich habe dich erwischt, muss mir gar nichts sagen, ich weiß genau, was du verbrochen hast, Bürstli. Aber so tritt Gott nicht auf. Sehr einfühlsam fragt er, hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Das ist ja komisch, Gott wusste ja die Antwort. Aber er fragt, er ist allwissend. Aber, und das war für mich so der Eye-Opener. Gott behandelt uns auf Augenhöhe Also eben, er kommt nicht als der Allmächtige, Allwissende, Allessehende, sondern irgendwie kommt Gott runter. Also manchmal wird das Gefühl, er hebt uns hinauf auf seine Augenhöhe, aber oftmals geht Gott auch in die Knie, um auf unsere Augenhöhe zu kommen. Und Gott kann zwar wissen, was du verbrochen hast, aber dich so behandeln, wie er es nicht wüsste. Und da müssten wir jetzt schließen, das kann man gar nicht. Da kann ich nur sagen, ich verstehe es auch nicht, aber Gott kann Dinge, die wir nicht können. Ist ja komisch, oder? Aber er behandelt uns so, wie wenn er es nicht wüsste. Er will das Gespräch. Er will die Begegnung mit uns. Ja, manchmal beschenkt uns Gott wie Adam mit der Eva, aber in der Regel behandelt Gott dich so, wie wenn er nicht wüsste, was du nötig hast. Und das ist kein Spiel, sondern das hat einen bestimmten Grund. Man kann ja in der Erziehung vieles gut machen und auch einiges nicht so gut. Und etwas, was man nicht so gut machen kann, ist die Überbehütung. Und das steckt noch in vielen Eltern drin. Man kann nie zu viel machen für die Kinder. Doch, man kann. Helikoptereltern, wie das so heute heißt, die lesen den Kindern alle Wünsche von den Augen ab und erfüllen diese bereits, bevor das Kind überhaupt gesagt hat, dass es das braucht. Und so ist Gott nicht. Er behandelt dich und mich als selbstständige und mündige Persönlichkeiten. Er respektiert deine Privatsphäre. Er umkreist dich nicht jede Sekunde deines Lebens und drängt dir seine Gegenwart nicht ständig auf. Ich finde das so ein schönes Bild. Gott kommt am Abend, taucht auf. Er ist nicht der, der immer eben, gibt, ich glaube sogar Kirchen, wo ein großes Auge ist. Gott sieht dich überall. Natürlich sieht er, aber eben Gott kann Dinge, die wir nicht können. Er kann nicht sehen, wie er mit uns Beziehung pflegt. Silvia wird ja Ende Monat pensioniert und wir haben uns schon gegenseitig zugesprochen, wie es da, die das schon länger in diesem Phase sind, die lächeln vielleicht jetzt, aber wir haben mindestens uns gegenseitig zugesprochen, wir wollen nicht ständig aneinander kleben. Es braucht doch jeder noch sein Eigenleben irgendwie, und diesen Raum möchten wir uns zugestehen, und das ist auch eben Beziehungsqualität, nicht das Verschmelzen. So ist Gott auch nicht zu uns. Er respektiert auch die eigene Sphäre, die Autonomie des Einzelnen. Jetzt als Fazit habe ich aus dem, ihr habt wahrscheinlich eure Eigenfazits jetzt, die ihr zieht daraus. Das eine, was ich wie gemerkt habe, ich möchte nicht mehr einfach so, ja Herr, mach noch das und mach noch dieses, sondern zuerst studieren, was will ich eigentlich genau von ihm? Bewusst überlegen, was, weil mein Wort zählt. Er nimmt mich ernst. Und wenn Gott spricht, dann ist er immer relativ präzise. Und das habe ich gemerkt, ich möchte etwas weniger spaffeln, sondern mir bewusst überlegen, was genau möchte ich eben nicht mehr so kindisch, einfach babaff, sondern ja, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Gott möchte gerne von mir hören, was mich beschäftigt und was ich konkret von ihm erbitten möchte. Und das andere ist eben das Stichwort Freundschaft. Ich meine, es ist ja schon ein Vorrecht, dass wir den Höchsten aller Höchsten als Freund haben dürfen. Also das, da reicht wahrscheinlich ein Leben lang nicht, das richtig zu verstehen, aber wir können uns dem annähern. Eben Gott nicht als der Hierarchische, der Chef und so weiter zu sehen, sondern als Freund. Und wir so ein Gegenüber von ihm sein dürfen. Und eine Freundschaft bedeutet auch eine ausgeglichene Waage. Also nicht jedes Mal, wenn ich zu ihm komme, türme ich alles auf, was ich gerne von ihm hätte und dann tschüss. Sondern was interessiert eigentlich dich? Was möchtest du gerne? Gute Beziehung hält so die Waage von Geben und Nehmen. Und ich denke, wenn wir begreifen, dass Gott uns mit Würde und Ehre geschaffen hat, dann heißt das auch, dass wir diese Waage beachten. Und wir können ja auch von Jesus lernen, wie er eben Freundschaft mit Gott gepflegt hat. Dein Name werde geheiligt, mein Name werde geheiligt. Und das ist ja häufig bei uns, oder? Dass es um uns selber dreht. Und Freundschaft heißt, ja, also wenn das beide, und das ist ja, Jesus hat mal gesagt, suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Weil Gott ist ja genauso. Gott will sich investieren für dein Heil. Also kann ich mich investieren für sein Heil. Und dann ist meines auch am Schermen. wirklich dein Reich komme, was entspricht deinen Interessen. Und das soll geschehen. Also von daher ist bei mir der Sand jetzt wieder draußen beim Getriebe. Weil ich verstanden habe, er weiß es im Sinn von, er kümmert sich wirklich um mich, aber er will mich als ein Gegenüber auf Augenhöhe. Und das motiviert mich wieder neu über den Wert, den Sinn des Gebetes nachzudenken. Ich hoffe, euch da auch etwas motivieren zu können, darüber neu nachzudenken. Amen.